Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge, wie immer rund um das Thema Krebs. Wie ihr wisst, habe ich hier immer wundervolle Menschen sitzen, sei es Angehörige, Betroffene, Vereine. Und heute habe ich mir mal wieder einen Verein eingeladen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es wird laut, es wird bunt, es wird einfach nur cool. Und ich freue mich total, dass ich hier heute 5 wundervolle Menschen hier sitzen habe. Und zwar habe ich hier die oder eher so ein paar Menschen von ganz, ganz vielen tollen, wundervollen Begegnungen von der YesCon hier sitzen. Die FSH ist heute bei mir. Wenn ihr noch nicht wisst, was die FSH ist, da reden wir natürlich heute auch drüber. Und zwar Premiere hier. Ich habe hier nämlich heute 5 Leute sitzen. Die liebe Christina. Christina, magst du einmal winken?
Hi.
Die liebe Marion ist da.
Hallo.
Dann einmal PK, finde ich auch ziemlich cool. Da wurde mir gesagt, das ist Peter. Hi Peter. Sonja ist auch da. Und zum Schluss die liebe Claudia.
Hallo.
Ja, Freundin der Sonne, das ist eine absolute Premiere. Ich hatte noch nie so viele Gäste hier auf einmal. Ich finde es total cool. Freue mich jetzt auf ein super schönes Gespräch und wir starten auch direkt mal, denn ich möchte, dass die Mädels und Herren sich hier selber vorstellen und wir beginnen natürlich jetzt mal bei der lieben Christina. Christina, wir kennen uns schon Ewigkeiten. Ich freue mich immer, wenn ich dich wieder sehe. Dein Lachen, das ist so bezaubernd. Deine Augen, die strahlen einen so an mit so viel Lebensfreude und ich freue mich so sehr, ja, dass ihr alle hier seid. Und dass du heute den Anfang machen darfst, magst du dir ein bisschen vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen, wer bist du, wo kommst du her, ja, und wie bist du überhaupt zu der FSH gekommen?
Ja, sehr gerne. Erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Also wir als FSH haben uns total geehrt gefühlt, dass du bei uns angefragt hast und ja, vom Herzen kommen wir deinen Wunsch natürlich nach und freuen uns total riesig auf den Podcast heute mit dir. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Christina Evers. Ich engagiere mich ehrenamtlich bei der Frauenselbsthilfe Krebs und bin im Alter von 35 Jahren im Jahr 2020 an Brustkrebs erkrankt und habe also eigene Erfahrungen mit dem Thema Krebs gesammelt und habe im Verlauf meiner Erkrankung festgestellt, wie wichtig es ist, sich um sich selber zu kümmern und auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ja nicht immer leicht bei so einer Krebsdiagnose. Wartetermine bei, sagen wir mal, Psycho-Onkologen, die sind relativ lange. Und so habe ich einfach mal Ausschau gehalten, ja, was unsere Gegend so bereithält an Hilfsangeboten und an wen ich mich wenden kann mit meinen Themen, meiner Erkrankung. Und bin da auf die Frauenselbsthilfe Krebs gestoßen und bin dann dort in eine Vorortgruppe gegangen, bin dort aufs Herzlichste empfangen worden, ja, in einen Wunderkreis aufgenommen worden und habe feststellen müssen, dass Selbsthilfe ja gegen alle Vorurteile geht und gar nicht den Klischees entspricht, die ich von Selbsthilfe so im Kopf hatte. Und habe dann mich so sehr wohl gefühlt, dass ich ein ehrenamtliches Engagement bei der Frauenselbsthilfe Krebs ja in Angriff genommen habe und habe mich selber eingebracht, weil ich gesehen habe, wie gut mir das tut, dass ich diese Hilfe bekommen habe und wollte davon gerne einen Teil wieder zurückgeben an andere Frauen, an andere Betroffene, die ja ebenfalls Hilfe brauchen in so einer Krisensituation.
Wow, vielen Dank für deine Vorstellung, liebe Christina. Dann würde ich doch gerne mal weitergeben an die liebe Marion. Marion, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, danke schön, Kendra. Ja, ich freue mich auch hier in diesem Kreise mit dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Marion Regnere, ich bin 59 Jahre alt und komme aus Köln. Und ich bin vor 13 Jahren an Brustkrebs erkrankt und als ich die ganzen Therapien durch hatte, zurück in das normale Leben, in den Beruf und die Krankheit hinter mir gelassen, war zwar immer noch in Antihormonbehandlung, aber habe die Hoffnung gehabt, dass es damit dann auch das gewesen ist bis zum Jahr 2020. Also seit 5,5 Jahren bin ich metastasiert in Knochen und Lunge. Das kam sozusagen zeitgleich mit der Corona-Pandemie. Das heißt also, die Isolation war dann auch halt eben zeitgleich mit der Erkrankung. Als ich gegoogelt habe, stand da drin halt eben Lebenserwartung 2 Jahre. Insofern war das dann halt eben alles irgendwie so ein Schock nach dem anderen. Und ich habe dann halt eben geschaut, ja, wen gibt's denn eigentlich noch so da draußen? Weil ja, mit Kontakten war nicht viel, Ausgangssperre und alles das, was man schon wieder vergessen hat. Und dann habe ich die Frauenselbsthilfe gefunden und habe dort Online-Treffen gefunden für metastasierte Frauen. Die gibt's jetzt im kommenden Januar, gibt's die 5 Jahre. Und ich war da sozusagen mit ganz am Anfang dabei als Teilnehmerin. Und dann trafen wir uns da immer online und ja, das hat mir dann so einen Spaß gemacht auch zu sehen, dass es halt eben auch ganz andere Geschichten gibt, dass es halt eben mit den modernen Therapien auch Langzeitüberlebende gibt und Frauen, die lange damit leben. Und das hat mir halt eben auch viel Hoffnung und Kraft gegeben. Und ich habe dann irgendwann, ich will auch was zurückgeben. Und so bin ich dann auch Moderatorin geworden und bin mittlerweile auch Sprecherin des Netzwerks Leben mit Metastasen. Und ja, und so bieten wir halt eben ein Online-Forum für metastasierte Frauen, bieten Wohlfühlwochenenden an und ja. Und mittlerweile auch ein Tanzprojekt, also ein bunter Blumenstrauß, was wir anbieten und wo wir eine Andockstelle für Metastasierte sind.
Wow, total schön, auch sehr berührend, vor allem auch deine Geschichte zu hören, liebe Marion. Also gerade auch, dass die Krebserkrankung schon länger herliegt, aber dass du dann eben auch, als Corona kam, dann eben auch erfahren musstest, dass du metastasiert bist. Und man kann sich ja vorstellen, also alles hatte zu dann eben, man konnte nirgendwo hingehen. Wie wichtig es dann geworden ist, diese Online-Gruppen dann auch zu haben und dass du da schon direkt so gut aufgefangen worden bist. Und gerade für metastasierte Frauen gibt es eben auch nicht so viel. Und dass du dann eben auch da die direkte Anlaufstelle hattest und jetzt dadurch dann eben auch, ja, die Speakerin geworden bist. Das Herz und Seele hier, würde ich mal auch so behaupten, so habe ich dich auf der YesCon auch kennengelernt und vor allem auch ja, deine Rede gehört, sehr berührend auch. Und ja, danke dir erstmal für deine Worte. Ja, Peter, lass uns ein bisschen zu dir kommen. Ich finde es auch total schön, dass hier ein Mann in der Runde mitsitzt. Und zwar magst du ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du? Wie bist du überhaupt zu der FSH gekommen? Und ich finde das ganz, ganz toll, dass du ja hier auch sitzt, dass du heute auch über dieses Thema vor allem auch sprechen möchtest, weil das ist ja natürlich auch gar keine Selbstverständlichkeit. Denn auch Männer können Brustkrebs bekommen. Die Prozentzahl ist zwar sehr, sehr gering, aber dennoch ist es möglich. Und deswegen Chapeau an dich, dass du hier bist und dass du vor allem auch ganz, ganz vielen Männern da draußen diese Aufmerksamkeit vor allem auch schenkst.
Ja, ich bin Peter Klaus Rambo. PK steht also für Peter Klaus, weil es so ungewöhnlich ist und Klaus-Peter alles geläufiger ist als Peter Klaus, bin ich ja landläufig als PK bekannt. Ich bin also im Alter von 54 Jahren, das war 2013, an Brustkrebs erkrankt. Und ja, das ist natürlich schon etwas sehr Ungewöhnliches, als Mann an einer sogenannten Frauenkrankheit zu erkranken. Und ja, dann geht erstmal die Odyssee los zu den Ärzten. Ich bin also vom Hausarzt zum Urologen, vom Urologen zum plastischen Chirurgen und über den dann endlich mal an die Gynäkologen gelangt, bis die dann festgestellt haben, dass es bei mir tatsächlich sich um Brustkrebs handelt. Naja, da war ich dann schon mal an der richtigen Adresse und nach der Diagnose, die übliche Behandlung, die es so eben vor fast 12 Jahren so gab, Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und Antihormontherapie, dann wurde mir tatsächlich auch noch ein falsches Medikament verschrieben, was dann bei der Anschlussheilbehandlung auffiel, dass es bei Männern also wenig Sinn macht, einen Aromatasehemmer zu nehmen. Bin dann auf Tamoxifen umgestiegen, Und bei der Anschlussheilbehandlung bin ich dann auch auf das Netzwerk Männer mit Brustkrebs aufmerksam geworden. Hab dann da abgesucht und eben gemerkt, dass ich da nicht alleine bin mit meinen Problemen. Dass es also noch mehr Männer gibt, die ähnliche, gleiche oder noch viel schlimmere Probleme hatten bei der Behandlung, bei der Suche nach geeigneten Ärzten, bei der Nachsorge. Auch da gibt es immer wieder die tollsten Sachen, dass Ärzte oder Fachärzte Männer nicht behandeln wollen. Naja, auf jeden Fall bin ich 2014 zum Netzwerk gekommen und bin seitdem da aktiv. Und wie es immer so ist in Vereinen, oder dann habe ich eben halt erfahren, dass das Netzwerk an der Frauenselbsthilfe angegliedert ist, kam eben auch daher, weil es 2010 Männer gab, die auch nicht wussten, wo sie mit ihren Problemen hin sollten. Die haben sich dann mal an die FSH gewendet. Und dann hat es schließlich einen Aufruf gegeben der Frauenselbsthilfe bundesweit an Männer, die dann zusammengekommen sind. Und so wurde das in Magdeburg 2010 das Netzwerk Männer mit Brustkrebs gegründet.
Wow.
Ich bin dann dazugekommen, wie gesagt, und die Vorsitzenden oder Gründer sind natürlich mittlerweile in ein Alter gekommen, wo es ihnen schwerfällt, beziehungsweise ja auch aus Altersgründen oder anderen Erkrankungen, dass sie die Führung des Vereins nicht mehr gewährleisten konnten.
Mhm.
Und wie es in vielen Vereinen so ist, es gibt ganz viele, die sich da engagieren, aber die dann nicht bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Und da ich auch es gewohnt bin, in anderen Ehrenämtern schon tätig zu sein, habe ich mich dann zur Verfügung gestellt und bin seit April letzten Jahres der Vorsitzende des Netzwerks Männer mit Brustkrebs.
Oh, fantastisch. Ja, vielen Dank erstmal für deine Vorstellung und ja, dass du dabei bist und dass du eben auch dein Wort erhebst für alle Männer, die eben auch an Brustkrebs erkranken, ist natürlich auch unglaublich berührend. Und wir gehen da nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein. Liebe Sonja, magst du uns ein bisschen etwas von dir erzählen?
Ja, liebe Kendra, also ich bin Sonja Roswinkel, bin jetzt 51 Jahre alt. Mit 43 Jahren bin ich an triple-negativen Brustkrebs erkrankt, mit Chemotherapie, OP-Bestrahlung und dann im Jahr 2023 noch am Schilddrüsenkrebs metastasiert. Und ich kam zur FSH durch die Online-Angebote. Und zwar das Netzwerk Stadt Krebs war damals eigentlich so für junge Frauen gedacht, die dann halt so ein bisschen rausgefallen aus den normalen Selbsthilfeangeboten. Und da habe ich mal reingeschnuppert, an verschiedenen Selbsthilfeangeboten teilgenommen, an der kreativen Schreibzeit teilgenommen. Und als es dann hieß, 2015 wurde das damals ja gegründet, 2018 bin ich dazugekommen und als es dann 2022 hieß, es müsste jetzt in eine andere Form gegossen werden, wurde dann das Netzwerk FSH Onliner gegründet und da bin ich jetzt mit dem Leitungsteam, mit der Annette Kaczmarek, mit dem Wolfgang Kroffert und der Susanne Hahn. Ja, und wir machen die ganzen Online-Angebote der FSH, die nicht für die Metastasierten sind, sondern alle anderen Sachen. Übernehmen wir halt.
Okay, da wäre ich nämlich auch noch darauf später drauf gekommen, ob eben auch die FSH nur für metastasierte Frauen vor allem auch ist. Aber du hast es ja schon beantwortet. Aber auch da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein. Wir haben uns ja auch auf der YesCon kennengelernt und du hast auch dein Herz absolut am rechten Fleck und das hat man auch gemerkt, also was ihr für eine riesen Community einfach auch hattet. Also was auf der YesCon los war, als ihr auch den Preis gewonnen habt, da gehen wir halt auch noch ein bisschen drauf ein, wie das natürlich auch für euch war, dass ihr euch dann in den Armen gelegen habt. Guck mal, da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das so ein schöner Moment war. Also auch danke dir, liebe Sonja, für die Vorstellung. Ja, und jetzt haben wir hier noch die wundervolle Claudia sitzen. Claudia, magst du auch ein paar Worte gerne zu dir sagen?
Hallo, erst nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir das gerne. Hier uns wie immer präsentieren dürfen. Ich bin Claudia Bitthoff. Ich bin halt auch, ist zu meinem ersten Mammographie-Screening im Oktober 2020 wurde bei mir die Diagnose Brustkrebs gestellt. Also ich bin einer von denen, die man ja mit dem Screening erreichen will, ne? Erstes Screening und gleich rausgezogen und natürlich mitten im Lockdown operiert. Also völlig isoliert, völlig ab von allem. Ich habe eine wunderbare medizinische Betreuung bekommen, aber zu Hause war ich dann alleine, ne? Also komplett alleine, habe mich dann halt durchgesucht und habe das Internetforum von der Frauenselbsthilfe gefunden. Mhm. Und da habe ich ganz viele Tipps mir rausgezogen, was mache ich denn jetzt? Na, wie gehe ich denn jetzt mit der Narbe um? Wie verhalten sich andere Frauen damit? Habe mich halt komplett erholt und habe dann immer schon auf der Seite gesehen, diesen Selbsthilfecoach. Man war ja noch sehr nah dran, auch immer sehr nah dran an den Tränen. Man musste wirklich erstmal heilen und nach 2 Jahren habe ich gedacht, na, könntest du vielleicht doch in Angriff nehmen und habe dann 23 den Selbsthilfecoach absolviert. Mhm. Da hat mich die Heidi Hase vom Bundesvorstand angesprochen, ob ich denn nicht bei uns in der FSH die Mitgliederqualifizierung übernehmen würden wollte. Und bin dann tatsächlich im letzten Jahr, im letzten August, in den Bundesvorstand gewählt worden und arbeite mich jetzt in die Mitgliederqualifizierung ein.
Mhm. Wow, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also auch danke für deine charmante Vorstellung. Du hattest es eben schon gesagt, als YesCon war, warst du im Urlaub, deswegen warst du da eben nicht da. Und dementsprechend konnten wir uns nicht kennenlernen. Ja, liebe Zuhörer, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick von den ganzen wundervollen Menschen, die hier sitzen von der FSH. Und jetzt würde ich aber gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und zwar, was macht euch so besonders? Also da könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne überlegen, wer darauf eine Antwort teilen möchte oder mit wem ich hier erstmal beginne. Und also was zeichnet euch aus von anderen Selbsthilfegruppen vor allem?
Ja, vielleicht darf ich dann.
Gerne.
Worden. Ja, wir sind 1979 gegründet worden. Das hört sich sehr faktenbasiert an. Das heißt, im nächsten Jahr feiern wir 50 Jahre Frauenselbsthilfe Krebs. Und das ist halt etwas ganz Besonderes. Und das spiegelt einfach ja den Erfahrungsschatz, den die Frauenselbsthilfe Krebs hat, wieder. Und auch das Bunte und das Vielfältige. Also wir leiten Menschen an, Selbsthilfe. Wir unterstützen dabei, eigene Ressourcen zu entdecken und diese auch für sich zu nutzen, via neue Kraft zu schöpfen. Und dafür lassen wir uns immer wieder neue Wege einfallen. Du hast ja eben schon gehört, es gibt ein Forum, es gibt eine App, wir haben Online-Angebote, wir haben unsere super Netzwerke und die versuchen wir immer wieder neu und kreativ zu gestalten. Hast du es auch mal bei uns beim Social Media mitbekommen, diese Reise mit Mut, da gab es ein Kreativprojekt, wo die Frauen ihren Platzverlust im Leben durch die Gestaltung von Holzstühlen wieder gespiegelt haben. Und das Ganze ist im Anschluss dann in ein Buch überführt worden. Also eine ganz, ganz tolle Sache, super kreativ und mal ein ganz anderer Ansatz. Du hast eben was gehört von Tanzworkshops. Mhm. Wir versuchen da wirklich ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte zu bieten. Und das alles total unabhängig und neutral und auch als kostenlose Angebote für unsere, für die Teilnehmerinnen. Und ich glaube, das ist schon viel wert, dass man ja so ein barrierefreies und niederschwelliges Angebot hat, was man nutzen kann. Wir haben ja uns zu unserem Motto auffangen, informieren und begleiten. Das ist ja sicherlich auch schon mal untergekommen. So unsere drei starken Säulen, die wir versuchen immer zu beherzigen. Das heißt, wir versuchen nach dem Schock der Diagnose aufzufangen, im Krankheitsverlauf zu informieren. Und natürlich auch in ein Leben mit und nach Krebs zu begleiten. Und gerade dieses Thema informieren, also da spreche ich wirklich jetzt aus eigener Erfahrung, war mir total wichtig, weil das hat mich zu einer mündigen Krebsbetroffenen gemacht. Ich konnte Ärzten auf Augenhöhe sprechen. Ja. Als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich im Krankenhaus so einen blauen Ratgeber bekommen. Da stand super viel Medizinisches drin und das ist ein Top-Ratgeber. Also die kann ich empfehlen zu allen Lebenslagen. Und als ich dann weiter recherchiert habe, bin ich auch auf die Infothek der Frauenselbsthilfe Krebs gestoßen, wo einfach auch super viele tolle Broschüren hinterlegt sind, die mir richtig geholfen haben. Und die auch einfach auf so Themen eingegangen sind, die nicht rein medizinisch sind. Also das heißt zum Beispiel Resilienz, Reha, also alles, was so rund ums Thema Krebs auch interessiert. Und ja, das war einfach großartig und hat mir wirklich geholfen, dann auch Ärzten auf Augenhöhe zu begegnen, mündig in meinen Therapieentscheidungen zu sein. Ich wusste, was ich für Rechte habe. Ich habe mich gut aufklären lassen. Ich habe mit überlegt. Und da muss man ja vielleicht auch bedenken, wenn man so die Diagnose Krebs bekommt, dann hat man ja von Krebs einfach keinen blassen Schimmer. Vorher keine Berührungspunkte. Ich wusste nicht, was die ganzen Begriffe hießen. Ich wusste nicht, was das für mich bedeutet. Ich hatte einfach nur eine Riesenangst. Riesenangst und einen totalen Kontrollverlust in dem Moment. Und je mehr Wissen ich sammeln konnte, ich bin ein kleiner Kontrollmensch, und je mehr Wissen ich sammeln konnte und mich schlauer machen konnte und mitreden konnte und wusste, wovon ich rede, umso sicherer habe ich mich auch gefühlt und umso leichter fiel es mir, in Arztgespräche gut vorbereitet zu gehen. FSH wirklich maßgeblich unterstützt.
Super. Möchtet ihr noch irgendwie was ergänzen? Hat Christina irgendwas vergessen oder wollt ihr noch gerne was dazu sagen?
Zu den Online-Angeboten könnte ich jetzt ergänzen, was die FSH Onliner alles anbieten. Also da gibt es so viele Sachen, die wir jetzt am Anfang haben wir gestartet mit der Online-Selbsthilfegruppe und hatten immer noch die kreative Schreibzeit, wo einfach durch spielerisch, also als kleinen Zeitvertreib auch für Krebsbetroffene, wo wir Leuten anbieten, durch Schreibspiele mal ein bisschen abzuschalten und einfach mal an was anderes zu denken. Und das machen wir online sehr schön mit der Susanne. Und Sport bieten wir den Onkosport online an. Das ist also ein bisschen eine leichtere Sache, die eine ehemalige Sportlehrerin, die auch an Brustkrebs erkrankt war, bei uns jetzt leitet. Die hat auch den Reha-Sportschein gemacht. Und aber wir bieten ja alle Sachen kostenlos an. Und dann 4 bis 6 Mal im Jahr haben wir den Experten-Talk. Den haben wir jetzt seit diesem Jahr unterstützt von 2 Gebärdensprachdolmetschern, weil wir festgestellt haben, dass die gehörlosen Krebsbetroffenen ja schon so selten sind an sich und dass die natürlich überhaupt keine Angebote haben, die sie nutzen könnten. Und dann haben wir gesagt, okay, die Experten-Talks fangen wir jetzt mal an. Und aus diesem Angebot ist jetzt schon entstanden, dass sich jetzt eine Online-Selbsthilfegruppe noch nur von Gehörlosen gefunden hat und die treffen sich unter unserem Dach.
Wow, wie schön.
Und dann könnte ich noch ergänzen, die 2024 gegründeten Vulva Voices. Zwar sind das die Vulva-Krebserkrankten, die ja auch sehr, sehr selten sind und sich deswegen gefreut haben, dass sich unter unserem Dach online treffen können, weil es gibt sie so selten, dass sie halt in den Zentren oftmals wirklich so ein Kuriosum sind, dass sie halt keine Gleichgesinnten vor Ort treffen können. Und dann ist es wunderbar, wenn sie sich da online bei uns austauschen können. Ja, das bieten bei uns die Onliner alles.
Wow, total schön. Ich würde total gerne von dir, liebe Marion, wissen, was würdest du sagen, was ist ganz wichtig für Frauen mit metastasierten Brustkrebs? Also was brauchen sie wirklich?
Also das, was wir als Metastasierte besonders bedürfen, ist einmal eben das Thema Sichtbarkeit. Vielleicht können wir da mal über das Thema Shine a Light gleich mal sprechen.
Das machen wir gerne.
Das ist das Thema Sichtbarkeit, dass eben das uns einfach gibt. Und wir halt eben wirklich immer eher so ein Schattendasein sind und auch nicht so diese Erfolgsstory mit uns bringen. Aber gleichwohl halt eben auch wir wirklich auch Informationen benötigen. Und wir haben halt eben auch regelmäßig in den Online-Treffen haben wir Experten dabei, die halt eben über, ich meine mal eher die dunklen Themen auch, über Palliativversorgung, Vorsorgevollmacht, also all diese Dinge reden. Aber halt eben auch einmal das Schwarmwissen innerhalb der Frauen da halt eben auch eine große Rolle spielt, weil diese vielen Therapien, die es mittlerweile gibt, Die erzeugen natürlich auch Ängste bei den Frauen, was die Überlebenszeiten angeht, was Nebenwirkungen angeht. Also da ist doch dann wirklich auch der Austausch untereinander, der Umgang mit Nebenwirkungen, das Thema Komplementärmedizin, wo wir auch regelmäßig Experten einladen, die da halt eben auch einfach Hilfe bieten. Was gibt's halt eben auch überhaupt an Möglichkeiten neben diesen Therapien auch für sich selber zu tun? Mhm. Und das sind halt eben dann auch einfach ja die Fragen, die auch viele metastasierte Frauen dann mit in die Treffen nehmen und Reha-Angebote, weil halt eben auch in vielen Reha-Kliniken auch das Thema Metastasierung eher ein Tabu ist, wenn man eine AHB hat. Dann trifft man viele Frauen, die positiv wieder in das Leben zurückkehren und die Krankheit hinter sich lassen. Mhm. Und da sind halt Metastasierte eher oftmals für sich dann auch alleine in den Reha-Einrichtungen. Bis hin halt eben Thema auch wirklich Erwerbsminderungsrente. Also die meisten Metastasierten stehen halt eben auch davor, dass sie den Job nicht mehr wahrnehmen können und dann halt eben schon frühzeitig in Rente gehen. Wir haben viele junge Frauen, die Kinder haben, wo es dann nochmal ein ganz anderes Thema ist, dass halt eben auch die betroffenen Kinder da mit eingebunden werden. Also das ist halt eben wirklich so ein unter Themenvielfalt, die da halt eben gerade auf Metastasierte der eigenen Endlichkeit konfrontiert, auch dann besonders nochmal beschäftigen.
Ich finde das total berührend dann eben auch. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es wahrscheinlich für Metastasierte ganz andere Angebote gibt, als wahrscheinlich jetzt für Frauen an sich mit Brustkrebs, richtig?
Richtig. Und das hat eben da auch so ein, sagen wir jetzt auch mit den Online-Treffen, so ein geschützter Raum des Austausches besteht. Wir haben jetzt zunehmend, dass in der Frauen-Selbsthilfe Krebs sich auf Ortsgruppen bilden, dass halt eben da auch Präsenzangebote sind, weil halt eben auch aus diesen Online-Treffen heraus auch viele sagen, mal selber treffen, mal persönlich treffen, mal in den Arm nehmen.
Ja,
und insofern entstehen auch jetzt bundesweit immer mehr Präsenzgruppen, die halt eben dann auch den anderen Präsenzgruppen angedockt sind. Ne? Wir haben jetzt gerade hier in Köln eine Uniklinikgruppe von der Frauen-Selbsthilfe und daraus hat sich halt eben auch eine Metagruppe gebildet, wo sich dann die metastasierten Frauen sozusagen unter sich treffen.
Du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, deswegen gehen wir da jetzt auch direkt mal drauf ein. Shine a Light, also viele wissen, wovon man spricht, viele wissen es vielleicht aber auch nicht. Magst du ein bisschen darüber erzählen oder mögt ihr ein bisschen darüber erzählen?
Ja, also die Idee kam aus unseren eigenen Reihen, sich da halt eben mal drauf zu bewerben, um halt eben auch wirklich diese Sichtbarkeit zu erlangen. Wir kennen das aus vielen Filmen, da ist der Krebs und der Tod ganz nah miteinander verbunden. Meistens eine Szene Diagnose, zweite Szene die typische Glatze, dann Palliativ und dann Friedhof. Und die Metastasierung spielt da halt eben auch meistens so gar keine Rolle. Und das war auch so ein bisschen so der Anstoß, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach auch das Licht auf die Metastasierten bringen, dass es uns gibt und dass es uns zum Teil auch lange gibt. Also es gibt auch viele, die halt eben wirklich schon über 10 Jahre auch mit einer metastasierten Erkrankung auch gut leben mit guten Medikamenten und Therapien. Und dass wir halt eben nicht nur ein Sterbeverein sind, sondern halt eben Frauen, die aktiv im Leben stehen. Und das hat uns bewogen, uns zu bewerben. Und wir waren also schon sehr überwältigt, als wir die Mitteilung bekamen, dass wir den Preis gewonnen haben. Und auch dank unserer FSH-Community und all unseren Fans da draußen haben wir es dann noch tatsächlich geschafft, auch den Publikumspreis noch zu bekommen. Das hat uns, wie man es ja auch gesehen hat, in Berlin besonders geflasht, dass da noch ein Extrascheck uns überreicht wurde.
Was macht ihr mit dem Geld? Also was habt ihr damit vor? Wisst ihr das schon?
Ja, wir planen halt eben derzeit, wir haben die Woche, haben wir Moderatoren uns noch getroffen, um halt eben darüber zu sprechen, was wir damit machen. Wir wollen halt eben auf jeden Fall den metastasierten Frauen damit etwas schaffen, auch Dinge, die bleiben unter dem Dach der FSH. Also jenseits der Online-Treffen, das machen wir natürlich alles weiter. Wir überlegen halt eben ein Treffen dann halt eben treffen, dass man sich wirklich da auch kennenlernen kann und halt eben auch verbunden sein kann und dass halt eben auch die Online, die Präsenzgruppen auch weiter gestärkt werden.
Wow, total schön. Also das finde ich sehr, sehr inspirierend. Und ja, ich weiß doch, als sie diesen Preis überreicht bekommen haben und alle waren ja total von den Socken und ich saß auch fast bei euch, deswegen habe ich das auch sehr stark mitbekommen. Also ich fand es auch so schön, dass sie ja alle Moderatoren dann eben auch und das ganze YesCon-Team auch total überwältigt war. Sich voll mitgerissen hat, sich hinreißen lassen und dass es da so viele Emotionen dann auch gab. Und es war so ein wunderschöner Moment, ein absoluter Gänsehautfaktor dann auch. Und natürlich hätten die anderen beiden Vereine auch absolut verdient den Preis gewonnen, definitiv. Jung und Krebs auch ganz, ganz wichtig vor allem zu wissen. Aber ich freue mich natürlich sehr, wie eben, so wie Claudia das ja auch immer sagt. Claudia gehört ja auch immer zu euch, glaube ich, zumindest. Zumindest hüpft sie da immer sehr rum und ist immer sehr präsent bei euch. Und sagte ja auch, dass sie sich das gewünscht hat dann auch, dass eben die gerade der metastasierte Brustkrebs, dass er eben mehr in den Fokus rückt und dass es eben aus dieser Tabuzone rausgeholt wird und dass man da vor allem auch noch viel mehr drüber sprechen darf. Und ganz wichtig ist, dass wir wirklich auch versuchen, alle miteinander zu verbinden und dass auch die Frauen, die eben, ich meine, ich gehöre auch selber dazu. Ich hatte selber auch eine Brustkrebsdiagnose, ihr wisst es, und bin geheilt. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil man traut sich das manchmal auch gar nicht so. Aber für mich war es von vornherein eigentlich total egal, ob das jetzt jemand ist mit einer metastasierenden Diagnose oder eben nicht, weil ich sehe nur den Menschen, ich sehe nicht diese Diagnose dahinter. Und das ist eben ganz wichtig, dass man auch nochmal das oder darüber spricht, dass es eben nicht heißt, metastasiert, palliativ, tot, bumm, Ende, aus, aus. So. Und dass man dann ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, auch, dass man mit einer Metastasierung vor allem auch gut leben kann. Und deswegen ist es auch wichtig, natürlich auch gerade, wenn es so zum Ende hingeht, dass ihr wahrscheinlich auch da seid, dass ihr wahrscheinlich auch ganz besondere Angebote dann habt, dass es wahrscheinlich ganz besondere Momente auch gibt, wenn man eben weiß, dass es jemanden gibt, der eben in geraumer Zeit nicht mehr da ist, dass ihr wahrscheinlich dann auch von Anfang bis zum Ende unterstützt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das ja, also zum einen erleben wir das halt eben bei uns Moderatorinnen ja auch, dass einige unserer Moderatoren, also auch eine jetzt wirklich so zwei Tage vor der YesCon verstorben ist. Und das bewegt uns natürlich dann auch ganz besonders, also das wirklich auch dann so hautnah mitzuerleben. Und wir haben es halt eben auch oft in den Online-Treffen, dass halt eben auch Frauen aus der Palliativstation, aus den Krankenhäusern sich halt eben auch dazuschalten. Einfach auch so diese Mitte zu spüren der anderen Frauen, die sie dann mittragen. Und natürlich haben wir auch das Thema Trauer und Tränen und Weinen auch darüber und auch die Wut über die Erkrankung, auch die Aussichtslosigkeit. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch das Mutmachende. Du sprachst Claudia Altmann-Pospicek an. Sie ist unsere Botschafterin und sie war ja auch schon bei dir zu Gast und stand mit mir in Berlin auf der Bühne.
Genau.
Und ja, sie ist ja auch schon seit langem da und hat immer wieder gesagt, hier bitte Metastasierte. Und insofern war das halt eben also Doppelscheinwerfer auch aus sie. Es hat eben auch jemand, der hat eben auch schon seit 12 Jahren lebt sie mit der Diagnose und ist durch viele Höhen und Tiefen schon gegangen und gibt aber dann halt eben auch Mut vielen Frauen. Sich den ganzen Therapie zu stellen und zu sehen, es kann auch lange mit Therapien gut gehen und man kann reisen, Konzerte besuchen und halt eben wirklich auch das Leben genießen.
Schön. Liebe Sonja, ich würde ganz gerne mal wissen, was würdest du sagen, was spielt so diese digitalen Online-Kurse, was spielen die so für eine Rolle, gerade wenn man sich persönlich nicht begegnen kann?
Wir können natürlich diese Vor-Ort-Treffen nicht ersetzen, aber wir können manchmal so für die Leute da sein, die halt, wie gesagt, auch wie bei der Marion jetzt gesagt, die im Krankenhaus sind oder die immungeschwächt zu Hause sind und können nicht an den Vororttreffen teilnehmen. Oder wenn jetzt vor Ort überhaupt keine Gruppe in der Nähe ist und dann vielleicht eine Stunde oder anderthalb Fahrzeit wäre zur nächsten Vororttgruppe. Also ich bin jetzt hier in einer bisschen infrastrukturschwachen Region in der Eifel ansässig. Mhm. Bei uns gibt's wirklich dann weit entfernt Gruppen, weshalb ich damals auf die Online-Gruppen kam.
Ja.
Und wie gesagt, wir versuchen dazu, also der FSH praktisch unter die Arme zu greifen, indem wir praktisch da ergänzend tätig sind. Also wir können es nicht komplett ersetzen, das vor allem das in den Arm nehmen und auch mal oder einfach mal sich zu drücken, das können wir nicht ersetzen, aber wir sind da. Und wie gesagt, einmal im Monat dann miteinander zu sprechen, aus dem ganzen Bundesgebiet sich auszutauschen in 1,5 bis 2 Stunden, tut sehr gut. Und die Angebote werden sehr, sehr geschätzt und gut genutzt. Und wir möchten sie nicht mehr missen. Also es wird weitergehen.
Habt ihr mal so einen groben Überblick, wie viele Mitglieder ihr eigentlich auch so habt? Also kann man das irgendwie so sagen oder so ein bisschen abgrenzen?
Meinst du jetzt die Onliner oder generell die FSH?
Ja. Yeah.
Da bin ich nicht der Statistiker. Das macht bei uns alles die Annette. Führt da die Buchführung aus allen Gruppen, weil ich bin ja auch nur bei den Onlinern und der kreativen Schreibzeit dabei.
Okay.
Annette führt die ganzen Zahlen zusammen und gibt sie immer weiter. Deswegen, da kann ich leider nicht sagen. Also die Online-Treffen sind je nach Thema immer zwischen 20 und 50 Personen. Also bei den Expertengesprächen oft so um die 50 Personen. Bei den normalen Online-Treffen 20. Und da wir halt 5 bis 6 im Monat haben, schätze ich mal im Monat so 120 bis 150 Leute, die wir betreuen, schätzungsweise.
Wie viel könnt ihr das so sagen? Also ihr seid ja überall regional verteilt. Wie viele Selbsthilfegruppen vor Ort es überhaupt so gibt?
Ja, natürlich. So die Vorortgruppen sind ja so das Herzstück der FSH. Das heißt, da liegt unser Fokus drauf und wir haben bundesweit 250 Gruppen. Das ist immer wieder, schließt man ein, es wird eine neue gegründet. Es hält sich so immer die Waage, also 250 Gruppen bundesweit und wir haben da auch auf unserer Homepage, das nennt sich der Gruppenfinder, da kann man dann nach der Postleitzahl oder alphabetisch dann auch nach den Gruppen schauen, wo die nächste einfach für einen zu erreichen ist. Das ist ganz praktisch und ich glaube, Marion hat es eben schon gesagt, Sonja hat es eben gesagt, diese Vororttreffen, die haben halt einfach etwas ganz Besonderes nochmal.
Ja, natürlich.
Diese persönliche Nähe, die man hat, das schafft Vertrauen und Sicherheit bei den Teilnehmerinnen. Und ja, die Emotionen bekommen dann nochmal ganz anderen Raum, weil wenn Tränen fließen, dann auch jemanden da, der ja einen einfach mal in den Arm nimmt oder vielleicht nur mal die Hand auf die andere Hand legt und man da Nähe spürt. Diese Nähe entstehen dann oftmals auch nochmal ganz innige Freundschaften über die Gruppen hinaus. Mm. Das heißt, die Frauen, die so einen Draht zueinander haben, die verabreden sich dann vielleicht separat auf dem Café. Wir haben jetzt welche in der Gruppe, die fahren gemeinsam in den Urlaub. Und das finde ich einfach richtig, richtig toll. Ja. Das ist natürlich gerade mal eben ein Kaffee trinken, ist natürlich leichter möglich, wenn ich jemanden, ja, sag mal, wohnortnah wohnen habe, als wäre das online. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, diese Vor-Ort-Gruppen und unsere Online-Angebote, das ersetzt sich nicht, sondern das ergänzt sich. Hm. Das ist wirklich ein Zusammenspiel. Also da kann man auch nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Also absolut nicht, sondern man muss einfach gucken, was passt auf meine Lebenssituation gerade am besten, woran kann ich teilnehmen, wonach ist mir auch, weil manchmal möchte ich ja vielleicht auch diese Nähe gar nicht, sondern lock mich vielleicht irgendwo online ein, höre ein bisschen zu, beteilige mich gar nicht und kann mich wieder ausloggen und wieder gehen. Hm. Also da muss jeder wirklich schauen, was ihm gut tut. Und die Frauen-Selbsthilfe bietet auf jeden Fall so einen bunten, großen Blumenstrauß an, dass es sich auf jeden Fall für die Frauen, Männer, Krebsbetroffene das Passende finden lässt.
Hm. total schön.
Und vielleicht auch noch in den Vor-Ort-Gruppen möchte ich vielleicht auch noch mal dazu sagen. Mhm. Wir hatten ja Betreute jeweils von einem Gruppenleitungsteam. Das besteht in der Regel aus einer Gruppenleitung, einer Stellvertreterin und dann gibt es noch eine Kassiererin. Weil, wie das immer so ist im Leben, ohne Moos nichts los. Das heißt, das ist kein Amt, was man irgendwo vernachlässigen sollte, sondern ein sehr, sehr wichtiges.
Mhm.
Die Gruppenleitungsteams, die werden natürlich auch entsprechend qualifiziert. Und ich denke mal, da wird die Claudia vielleicht nachher noch ein bisschen was zu erzählen.
Genau.
Heißt, da sind nicht einfach irgendwelche Leute am Werk, sondern das Engagement besteht aus dieser betroffenen Kompetenz raus. Aber nichtsdestotrotz kümmert sich die FSH natürlich, dass die alle ehrenamtlich Engagierten auch entsprechend geschult werden und somit natürlich auch dieses professionelle Auftreten stets gewahrt werden kann.
Ja, also da hast du gerade ein schönes Zusammenspiel erstellt, hätte ich beinahe gesagt, weil ich wollte jetzt auch gerade auf Claudia zugehen. Aber du hast jetzt das schon mal ein bisschen angeteasert, hätte ich beinahe gesagt. Liebe Claudia, genau, da würde ich nämlich auch gerne ein bisschen mehr drüber erfahren. Du hast ja auch gesagt, du bist selbst Selbsthilfecoach geworden. Da finde ich total interessant erstmal. Und bist mittlerweile ja auch oder qualifiziert dann eben. Und magst uns da ein bisschen mehr drüber erzählen, weil ich glaube, da können sich viele gar nicht so viel drüber vorstellen.
Also eigentlich erstmal muss ich sagen, dass die Christina und die Sonja auch Selbsthilfecoach sind.
Weil oh, okay, Entschuldigung.
Christina hat es ein Jahr vor mir gemacht und Sonja mit mir zusammen.
Okay.
Also wir wissen, sind uns natürlich bewusst, dass Coach ein Begriff ist, der nicht geschützt ist. Ne? Und es geht auch nicht darum, dass wir da irgendwas Kommerzielles oder sowas rausschlagen wollen, sondern wir möchten gerne betroffene Angehörige, Zugehörige ansprechen, die eigentlich noch nichts mit der FSH zu tun haben, sondern sagen, na, wie uns das meistens geht, wir haben so viel Gutes erfahren, wir möchten das ja zurückgeben.
Genau.
Und in dem ersten Modul, was wir machen, das wird in Präsenz gemacht, wollen wir rauskriegen, welche Stärken, welche Schwächen haben die einzelnen Leute? Was qualifiziert sie für welche Sachen? Also wenn ich zum Beispiel eine Buchhalterin habe, die gut mit Zahlen umgeht, die könnte bei uns Kassiererin werden oder Rechnungsprüferin. Oder jemand, der sagt, ich kann super Kommunikation oder ich kann Referentin werden. Wir brauchen Leute in den Gremien, die sich als wirklich als Patientenvertreter in Organisationen stark machen. Wir haben, es gibt ja noch so viel Social Media, wie gesagt, die FSH Online. Wir beteiligen uns an Leitlinien mit der Ausarbeitung. Wir sind gemeinsamen Bundesausschuss. Dort haben wir aber kein Stimmrecht oder so, sondern aber wir können mitberaten.
Okay.
Und da habe ich jetzt gerade ein ganz aktuelles Beispiel dafür, nämlich diese Genexpressionstest oder Biomarker-Test.
Interessant.
Genau, da wollte jetzt eigentlich, da hat diese, wie nennt sich das, diese Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Grundgesundheitswesen, die IQWiG, wollte eigentlich diese Leistung für bestimmte Patientinnen aus dem Katalog rausnehmen. Also der Test ist ja wichtig für die Entscheidungsfindung, ob man eine Chemotherapie macht oder nicht.
Ja, das hörte ich von, ja.
Genau, und der ist, die wollten aber ausklammern die Patientinnen, die prämenopausal sind, also noch gar nicht in der Menopause, die keinen Lymphknotenbefall haben und die Patientinnen, postmenopausal sind und mindestens drei Lymphknoten befallen sind. Die wollten die aus diesem Ganzen rausnehmen. Und da haben wir uns stark gemacht, haben gesagt, das geht nicht, die müssen alle diesen Test bekommen, weil wir ja durch diesen Test und eine Chemotherapie eventuell vermeiden können und nicht nur die Nebenwirkung, sondern auch die Spätwirkung. Das ist ja alles. Und für diese Frau ist das ein Gewinn. Ich selbst brauchte den nicht, aber ich bin so froh, dass ich halt keine Chemotherapie brauchte. Ne? Das ist ja wirklich wichtig für jeden einzelnen Menschen.
Ja, hätte ich dich sofort genommen.
Und das, da sind wir jetzt wirklich, wirklich froh, dass das in den Leistungskatalog drin geblieben ist. Was machen wir noch? Wir sind im Patientenbeirat der Deutschen Krebshilfe. Wir sind wirklich in allen wichtigen Gremien, die irgendwas zu bestimmen haben. Wir wollen halt mit unserer Arbeit die onkologische Versorgung der Patienten verbessern. Also mittlerweile muss man natürlich auch sagen, ich arbeite ja selber im Gesundheitswesen, dass man eher sehen muss, dass man die Leistungen nicht runterschraubt, sondern dass man das erhält, was man erreicht hat. Aber die Kassen sind leer, ne?
Ja, natürlich.
Klar. Und da müssen wir wirklich immer dranbleiben, dass wir das alles für uns erkämpfen.
Ja, absolut. Total wichtig. Liebe Peter, ich wollte ein bisschen mit dir quatschen. Und zwar finde ich das total interessant, was du unter anderem auch erzählt hast, dass es mittlerweile eben auch eine eigene Gruppe gibt, wo eben auch nur Männer drin sind, die an Brustkrebs erkranken. Kannst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, das mache ich selbstverständlich sehr gerne. Ganz wichtig ist für uns auch, was die Marian schon sagte, die Sichtbarkeit.
Ja, genau.
Denn wir stellen immer wieder fest, wenn Männer an Brustkrebs erkranken, dass viele sich nicht trauen, damit offen umzugehen, ja, sondern sich eher verstecken. Männer und Arzt ist sowieso schon so ein Problem. Das hört man immer wieder, dass Männer einfach nicht gerne zum Arzt gehen. Mhm. Wenn sie dann auch diese Diagnose bekommen, dann ist das noch doppelt schwierig. Hat man den Eindruck, unter Stigmatisierung zu leiden da ist eben ganz wichtig, und das habe ich eben selbst auch erfahren, dass man sich mit Betroffenen austauschen kann. Und was wir auch festgestellt haben in unserer Gruppe, dass oftmals die Angehörigen sehr viel mehr betroffen sind als der Betroffene selber und die auch Hilfe benötigen. Und bei uns ist es so, wir bieten zweimal im Jahr ein Patiententreffen an in Präsenz, da wir relativ wenige sind. Findet das an unterschiedlichen Orten irgendwo in Deutschland statt, mal im Norden, mal im Süden, mal im Westen, mal im Osten, damit jeder irgendwo die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Wir bieten auch alle 2-3 Monate ein Online-Treffen an, einmal für Betroffene, aber auch für die Angehörigen selber. Und in unseren Präsenztreffen begleiten uns auch die Angehörigen, wenn sie möchten, und haben auch da die Möglichkeit, sich gesondert unter sich auszutauschen. Also da schaffen wir immer einen Raum, und das hat sich also sehr, sehr bewährt. Ja, ich hatte gerade vorhin noch einen Anruf, dass ein Patient oder ein Mann mit einer Diagnose einen Arzt finden konnte, der ihn weiter untersuchen wollte. Die haben 25 Ärzte angerufen. Und ja, beim 25. hat es dann mal funktioniert. Es gibt bei vielen niedergelassenen Gynäkologen immer noch die Meinung, dass sie Männer nicht behandeln dürfen, beziehungsweise das nicht abrechnen können. Was aber nicht so ist. Es war tatsächlich bis vor ein paar Jahren, besonders in Bayern war es so, dass, die Kassen das nicht anerkannt haben und das tatsächlich nicht abgerechnet werden konnte. Aber das hat auch jemand aus unserem Netzwerk geschafft. Der hat eine Petition bis in den Bayerischen Landtag dargestellt. Und da ist es dann vor ein paar Jahren tatsächlich abgeändert worden. Aber es gibt eben immer noch Gynäkologen oder Fachärzte, die es entweder nicht wissen, dass sie es mittlerweile abrechnen können, oder das als Vorwand nutzen, weil sie einfach unsicher sind in der Behandlung von Männern oder auch keine Männer in ihrem Wartezimmer haben möchten. Wie auch immer.
Magst du uns ein bisschen mal drüber erzählen, wie viele Mitglieder ihr verzeichnet von den Männern her?
Ja, also unser Netzwerk hat zurzeit 101 Mitglied. Davon sind 2/3 Betroffene und 1/3 sind Angehörige. Und wenn man so weiß oder liest, dass tatsächlich jährlich 750 Männer pro Jahr in Deutschland an Brustkrebs erkranken und bei uns vielleicht so Hilfesuchende 30 bis 40 im Jahr auflaufen, von denen oftmals gar nicht die Betroffenen selber sich an uns wenden, sondern oftmals auch die Partner, hört man auch immer wieder, dass die Partnerinnen diejenigen sind, die ihren Mann dann auch zum Arzt drängen, wenn irgendwie etwas Ungewöhnliches ist. Ja, das ist so das Problem der Männer, die sich dann scheinbar damit verstecken und nicht an die Öffentlichkeit gehen oder auch keine Hilfe suchen. Ist auch wahrscheinlich so, ja, in der Natur der Männer, ja, dass sie meinen, das alles mit sich alleine ausmachen zu müssen, alle Probleme.
Kannst du uns ein bisschen berichten von was euch immer noch wahrscheinlich auch begegnet, von den, was es so für Vorurteile gibt oder eben auch mit welchen Barrieren ihr zu tun habt?
Naja, ich kann einmal aus eigener Erfahrung schon mal sprechen. Wenn man die Diagnose bekommt, dann denkt man natürlich als Mann, wie kann das sein, dass du an einer Frauenkrankheit erkrankst? Erstmal Krebs ist sowieso schon mal sehr negativ behaftet und möchte wirklich keiner haben, die Diagnose. Und dann noch eine Frauenkrankheit, das ist dann schon doppelt belastend und da muss man erst mal mit klarkommen. Habe ich mich auch gefragt, was hast du falsch gemacht im Leben? Aber mittlerweile weiß ich, das kann einem keiner beantworten.
Nee, nicht wirklich.
Naja, gut, aber deshalb, ich bin auch immer von Anfang an offen damit umgegangen und muss sagen, das war der richtige Weg und ein guter Weg. Und auf der anderen Seite hat das auch so den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich bin zwar an einer seltsamen Krankheit erkrankt, bin aber relativ gut da durchgekommen. Und deshalb möchte ich auch dafür sorgen, dass vielleicht andere Männer nicht so die Probleme haben, die ich damit hatte, Ärzte zu finden und Fragen beantwortet zu bekommen. Und deshalb engagiere ich mich und möchte das etwas zurückgeben von dem, was mir widerfahren ist.
Und hörst du denn auch von Betroffenen selber, dass es dort immer noch viele Vorurteile auch gibt, also gerade gegenüber euch Männern?
Das will ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das ist mehr so Einbildung, dass man das selber meint, dass es Vorurteile gibt. Das größte Problem, was wir als Männer haben, sind eigentlich tatsächlich die Ärzte. Dass viele Ärzte immer noch nicht wissen, dass es eben bei Männern auch Brustkrebs gibt. Und wenn der Verdacht besteht, dass sie das abwiegeln, herunterspielen und sagen, nein, bei Männern, da gibt es sowas nicht. Und wenn, dann ist das nichts Ernstes. Das ist eigentlich so das allergrößte Problem. Und wie gesagt, dann noch jemanden zu finden, der dann die Nachsorge übernimmt, ja, das ist dann auch die zweite Geschichte.
Da kann ich aber direkt was zu ergänzen. Der PK war nämlich mit mir zusammen auf dem Senologie-Kongress und hat dort auch einen Vortrag vor den Ärzten gehalten.
Oh wow, toll.
Er hatte danach sehr viel positive Resonanz, weil natürlich die Ärzte werden dort fortgebildet und können dort Fortbildungspunkte erhalten. Und da hat der PK wirklich einen tollen Vortrag aus der Sicht eines Patienten abgeliefert und hat danach ganz viele tolle Kontakte mit den Ärzten aufbauen können. Und so macht man es halt, dass man halt auch die Ärzte vielleicht wirklich von der Ausbildung her direkt schon so weit bekommt, dass die Diagnose vielleicht auch besser gestellt werden kann.
Ja, das ist ja auch total wichtig. Und klar ist es ja auch für viele Ärzte wahrscheinlich erstmal, dass sie sich ein bisschen unsicher sind, ne, dass sie erstmal überlegen, okay, wie kann ich jetzt vorgehen? Und dass sie sich natürlich da auch erstmal ein Feedback einholen müssen. Das kann ich ja schon absolut verstehen. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, eben solche Kongresse zu haben, wo man dann eben auch von Betroffenen an sich, von Männern, dann eben auch den Ärzten das auch nochmal mitgeben kann auf dem Weg.
Ja, muss ich auch sagen, es ist wirklich positiv anzumerken, dass auch bei solchen Kongressen mittlerweile ja die Patienten auch Möglichkeit haben, dass sich da ein Forum bietet, dass sie aus ihrer Sicht etwas schildern können. Und man merkt dann tatsächlich dieses Feedback, was man da bekommt. Und das ist natürlich das A und O, dass wir versuchen, möglichst viele Kontakte zu knüpfen.
Natürlich.
Und dann auch unser Netzwerk hat einige Informationsflyer. Die versuchen wir natürlich da zu platzieren, damit dann die Ärzte auch an Betroffene das weitergeben können und so Kontakt hergestellt werden kann. Und eben die richtige Information auch an die Patienten oder Betroffenen kommt. So wie Christina es vorhin auch schon sagte, man hat eine Fülle von Informationsmaterial. Es steht sehr viel medizinisches Wissen in diesen ganzen Unterlagen. Aber es ist doch etwas ganz anderes und hilft einem viel besser, wenn ein Betroffener einem etwas dazu erzählt. Und das merken wir auch immer wieder, dass die Patienten alleine gelassen werden mit der Diagnose. Dann bekommen sie da einen Bericht, da stehen viele Zahlen und Fachausdrücke drin, weil man weiß da gar nichts mit anzufangen. Und wenn einem das dann jemand mal, sag ich mal, in einer einfachen Sprache erklären kann, das ist schon mal eine große Hilfe. Und Total. Das erleben wir auch immer wieder, dass dann tatsächlich falsche Therapieansätze dann daraus erfolgen. Und haben wir gerade bei unserem letzten Treffen gehabt, dass da auch ein neuer Teilnehmer dabei war, der hat sich dann da das nochmal einmal erklären lassen. Und dann hat man festgestellt, was die Ärzte ihm da teilweise erzählt haben, das passte hinten und vorne nicht. Also ja, da wundert man sich immer wieder.
Das glaube ich.
Ja, insofern sage ich auch immer, die Betroffenen sind eigentlich die Fachleute.
Ja,
mein Hausarzt mittlerweile auch, wenn ich zu ihm komme, mit Krebs oder Brustkrebs brauchst du bei mir nicht kommen. Da bist du eher der Fachmann als ich mittlerweile.
Ja, das stimmt. Ja, da hatte ich heute auch noch direkt ein Gespräch mit meinem Hausarzt drüber und habe gesagt, wie kann man denn bitte als chronisch Erkrankten, wo wir uns ja eben auch betiteln müssen, wie kann es denn sein, dass wir für irgendwelche Blutwerte zahlen müssen? Ja, also das wissen wir auch nicht. Ist ja super. Wenn ihr das nicht wisst, wer denn dann? Da fragt man sich doch auch so, okay.
Absolut. Naja.
Was spielt Social Media eine Rolle bei euch?
Ja, ich glaube, dazu kann ich auf jeden Fall ein paar Worte sagen. Also wir haben immer noch, finde ich, in unserer Gesellschaft super viel mit Tabus zu tun. Und die versuchen wir als Frauen-Selbsthilfe-Krebs im Bereich Social Media einfach auch mal zu brechen. Gerade auch zum Beispiel eine Metastasierung in den Mittelpunkt zu rücken, regelmäßig Mutmachgeschichten zu erzählen, dass Leute, die Krebs hören, das nicht immer direkt an den Tod koppeln, sondern dass es da einfach noch Farben zwischen Schwarz und Weiß gibt. Ja, wir möchten Mut machen und wirklich dieser Stigmatisierung auch entgegenwirken. Also in den Gruppen höre ich oft noch so, nee, ich möchte nicht gezeigt werden, auf der Arbeit weiß das keiner. Meine Kinder wissen das nicht, die werden sonst vielleicht in der Schule drauf angesprochen. Also da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Wir möchten die Frauen eigentlich oder die Betroffenen in die Lage versetzen, darüber mutig zu sprechen, selbstbewusst damit umzugehen und sich nicht verstecken zu müssen. Richtig. Weil, so wie du das ganz am Anfang gesagt hast, Kendra, ich sehe den Menschen. Mir ist das egal, was da für eine Diagnose hintersteckt. Wo ich sage, wenn da ein Mensch ist mit einem Herz, dann ist das einfach was ganz Besonderes. Und wir wollen da eine Community schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen, Austausch finden und wirklich mal dieses Thema Selbsthilfe so ein bisschen entstauben. Und da lassen wir uns, denke ich mal, hin und wieder auch was ganz Nettes einfallen und sind da auf jeden Fall sehr bemüht, uns was einfallen zu lassen, wo man dann vielleicht Krebs auch einfach mal so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt, wo es sagt, wir versuchen sehr viel Wissen zu transportieren, aber vielleicht auch mal was Lustiges einfach zu machen, wo man schmunzeln kann und trotzdem eine schöne Botschaft hintersteckt. Und wir haben einfach gesehen, Social Media ist ein Riesenfeld. Die Leute verdienen sehr, sehr viel Zeit pro Tag in den sozialen Netzwerken. Und das ist einfach, das sind Plattformen, die sollten wir nicht liegen lassen, weil wir möchten auf uns aufmerksam machen. Wir wollen gesehen werden, weil wir einen echten Mehrwert für Betroffene liefern, für Männer, Metastasierte, frisch Erkrankte, an uns zugehörige Leute, die Lust haben auf ein Engagement. Und wir möchten einfach gefunden und gesehen werden und unseren bunten Blumenstrauß an Angeboten anbieten können, damit die Frauen in ihren schweren Zeiten oder die Betroffenen in ihren schweren Zeiten einfach auch adäquat unterstützt werden. Und das versuchen wir auf Social Media ganz aktiv zu unterstützen.
Super, super schön. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, und zwar, wie finanziert ihr euch denn?
Ich kann als Kassiererin mal was dazu sagen, weil ich bin in mehreren Gruppen Kassierer oder in unserem Netzwerk auch. Also wir sind ja eine unabhängige Selbsthilfeorganisation und ein großer Anteil davon sind wir finanziert durch die Deutsche Krebshilfe. Also
toll.
Wir sind deswegen ja auch in dem Beirat mit drin und bekommen natürlich auch von den Krankenkassen Schal- und Projektförderungen, also für verschiedene Super. Projekte. Wir müssen das natürlich gut begründen und nachher gut abrechnen. Also das ist schon eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Aber wie gesagt, wir bieten ja auch gute Sachen an und deswegen können wir auch diese Projekte oder diese Angebote von uns die meisten Sachen kostenlos anbieten. Also wie gesagt, total es schön. Gibt natürlich Sachen, die wir dann natürlich ein bisschen weitergeben müssen, wo wir selber nicht die Kosten erstattet bekommen. Wir dürfen natürlich nicht Speis und Trank und so weiter. Das ist dann,
klar.
Was halt normal ist. Gell?
Aber ganz wichtig sind auch Spenden, nicht zu vergessen.
Natürlich. Also wir dürfen natürlich auch spenden, weil wir sind natürlich eine gemeinnützige Organisation und dürfen natürlich Zuwendungsbescheinigungen ausstellen fürs Finanzamt. Und warum nicht dann auch die Spenden entgegennehmen? Hast du recht, PK. Danke.
Genau. Aber die Spenden, das ist tatsächlich ein kleiner Teil. Also der größte Anteil ist, wie Sonja gesagt hat, auf jeden Fall Förderung durch die Deutsche Krebshilfe. Dann gibt es da gesetzliche Selbsthilfeförderung durch die Krankenkassen, die da teilfängen. Und natürlich auch die Unterstützung durch die öffentliche Hand, also durch Kommunen und sowas. Das ist auf jeden Fall auch ein Part, der dann eine Rolle spielt.
Super.
Also wir haben bei uns metastasiert, da haben wir zwei Angebote, die halt eben genau durch diese Förderungen auch durch Krankenkassen, halt eben das Tanzprojekt, was wir anbieten, ist halt eben so ein Förderungsthema und auch die Wochenenden. Wir haben jetzt in diesem Jahr 3 Wochenenden, die wir für metastasierte Frauen anbieten.
Ach, toll.
2 davon mit An- und Zugehörigen und die sind halt eben auch komplett finanziert durch Förderung in diesem Jahr von der Barmer. Und das ist halt eben dann auch mittlerweile eine wichtige Säule geworden, diese Wochenenden, die sehr, aber dann aus diesen Mitteln gestritten werden.
Und unsere eigene Arbeit, unsere ehrenamtliche Arbeit nicht zu vergessen.
Da wollte ich doch gerade noch drauf kommen, Mensch.
Natürlich unbezahlbar.
Ja, richtig. Da würde ich jetzt auch gerne mal ein bisschen mehr von erfahren. Und zwar, wie viel Vorsitzende seid ihr denn? Also kann man das so ein bisschen pauschal sagen? Man sieht ja immer nur alles so grün. Wenn man irgendwo hinkommt.
Was denn, willst du, Claudia?
Also die ganz genaue Zahl habe ich nicht, aber wenn wir 250, wie viel Selbsthilfegruppe haben wir? Haben ja immer einen Leiter, Stellvertreter und Kassierer, dann weißt du schon, so viel. Immer 3 ist in der Regel. Es gibt auch Kooptierte. Dann gibt es natürlich, im Moment ist es noch so, wir nennen die noch außerordentliche Mitglieder. Das sind die ganzen, die Telefonberatung, die Gremien, die Netzwerke, die zählen noch nicht als ordentliche Mitglieder, aber wir werden jetzt die Satzung ändern, dass all diese Leute eben auch ordentliche Mitglieder werden, an der Wahl teilnehmen können und eben alles, was wir ja als Mitglieder machen, auch bekommen. Die Frauenselbsthilfe ist so bisher noch so ein schwer durchschaubares Konstrukt, ne? Weil wir können nur gewählt werden. Ich kann bis jetzt nicht eintreten in die FSH, sondern ich muss gewählt werden. Aber wenn die Satzung geändert wird, dann können auch Angehörige, Zugehörige beitreten, wenn sie mit oder Teilnehmerinnen, ne, in den Gruppen können sagen, ich mache jetzt hier mit. Und also es ist im Moment dafür, dass wir die größte Selbsthilfeorganisation sind in Deutschland, haben wir relativ wenig Mitglieder.
Ach so.
Das ist so ein bisschen, und das wird sich aber, wie gesagt, jetzt ändern. Das auch auf sozusagen für alle, die gerne möchten oder auch Fördermitglieder. Und bisher ist es auch so, das ist halt sehr, also ich finde es sehr unglücklich, dass Leute, die sich bis heute engagiert haben und sagen, ich mache dieses Amt nicht mehr, dass die dann halt für die FSH weg sind. Die sind dann halt raus, ne? Und das finden wir ja auch so schade. Deshalb wollen wir das, wir wollen ja, das Wissen ist ja da und das wollen wir ja auch uns behalten.
Na klar.
Genau, und wie du schon sagten, Schwarmwissen, das merke ich auch in den Webinaren, die wir für unsere Mitglieder machen. Ne? Die bekommen ja dann richtig eine Ausbildung, so wie Gruppenleben oder Kommunikation. Und da merkt man, wir schicken die dann per Zoom in Gruppen.
Mhm.
Und das sind da so ein paar Minuten und dann kommen die wieder. Ist ja schon vorbei. Weil die dann merken, also ich habe das ja selber schon gegeben, man unterhält sich dann ja nicht unbedingt über das diese Aufgabe, die man eigentlich gestellt bekommt.
Nee, ich weiß.
Sondern, ja, und das ist ja bundesrepublikweit, kommen die ja zusammen und dann sehen, und dann sagen die, dann ist so eine ganz neue, die eigentlich von Selbsthilfe, von dieser Gruppe noch keine Ahnung hat, und dann sagen die, ach, das machst du doch so und so, damit gehst du so und so. Und das ist halt wirklich ein super Konzept und natürlich kommt immer von den Leuten, ach, aber in Präsenz ist schon schöner. Oh, das können wir natürlich nicht leisten, weil wenn wir jetzt hier alle paar Wochen diese Webinare machen, wir können nicht überall hinreisen. Wir sind ja gerade mal 5 Referenten. Das funktioniert leider nicht. Also hoffen wir, dass da noch mehr Leute sagen, wir machen da mit, weil es kommt sehr gut an.
Ach, schön.
Und wir haben jetzt auch geplant, dass wir halt demnächst auch, das wird dann halt kein Webinar werden, sondern dann können die Leute sich anmelden, dass die dann wirklich einmal in 2 Monaten sich einfach die Leute treffen und austauschen in Person. Weil das kommt super an. Das haben die sich auch gewünscht, haben die sich ja selber gewünscht.
Wie viel Zeit investiert ihr eigentlich? Also jetzt die jetzt hier sitzen in FSH. Habt ihr doch irgendwie was anderes oder? Also von morgens bis abends, vor, fertig.
Ja, fange ich mal an. Ich bin zum Glück Rentner seit fast 5 Jahren, bin aber aktiv in der Feuerwehr, bin da 12 Jahre Ortsbandmeister gewesen. Das bin ich aber seit 6 Jahren nicht mehr. Also ist da wieder zeitfrei geworden. Mhm. Engagiere mich noch in einigen anderen Vereinen, bin Schiedsmann der Gemeinde. Und ich muss sagen, es geht schon für die ehrenamtliche Arbeit im Netzwerk, geht schon sehr viel Zeit bei drauf. Ich habe das zwar noch nicht in Stunden mal erfasst, aber ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwie beschäftigt bin mit irgendwelchen Fragen oder mit irgendwas, was Netzwerk betrifft.
Wie sieht es bei euch so aus?
Ja, bei mir ist auch so, dass es ein regelmäßiger Bestandteil meines Lebens geworden ist. Also wir haben ja die Online-Treffen, da bin ich ja auch Moderatorin. Aber wir haben halt eben auch viel, was wir hinter den Kulissen dann stöpseln, Expertengespräche vorbereiten. Wir treffen uns regelmäßig auch zu Supervisionen online und 2-mal im Jahr Präsenz. Also das muss auch alles vor- und nachbearbeitet werden. Ja, also insofern würde ich sagen, ist jeden Tag ist irgendwas in der Mail, was mit Netzwerk und FSH zu tun hat.
Schön. Sonja, wie ist es bei dir?
Ich habe die Stunden auch noch nie zusammengerechnet. Das hat auch keiner, weil dann wird mir der Stecker gezogen. Also ich bin auch in der Erwerbsminderungsrente, gehe aber noch eine Viertelstelle arbeiten, also so ungefähr 10 Stunden die Woche. Ich schätze mal, dass ich mindestens mal eine Halbtagsstelle an Stunden mindestens verbrauche für die FSH, weil vieles halt auch im Abend noch passiert, weil ich mache mit Christina zusammen auch Social Media noch. Ich bin Kassiererin, ich bin Moderatorin, also ich könnte gar nicht zusammenzählen. Das ist schon viel, aber mir gibt das viel zurück und mir macht es Spaß. Also wenn es mir nicht so viel Spaß machen würde, würde ich das nicht so gerne machen.
Nein, Quatsch. Nein, Tünne. Claudia, wie ist es bei dir?
Also es ist echt viel, wenn man im Bundesvorstand ist, weil dann habe ich ja diese Sitzungen, wo man immer möglichst irgendwie zentral hinfährt in Hotels. Das sind dann immer so verlängerte Wochenenden. Dann da kommen die Gemeinschaftssamtsitzungen. Dann kommen, haben jeden Monat einen Jour fix, wo wir uns montags abends per Zoom treffen. Dann die Webinare, dann Selbsthilfecoach. Es ist viel Zeit und das muss man sich auch echt überlegen, dass man, ob man das schafft, weil ich arbeite noch fast voll und mache auch noch Rufdienste am Wochenende.
Okay.
Aber es funktioniert und wie gesagt, es ist, wenn dann die Leute alle anlachen und wenn man sich dann auf dem Buko oder so trifft und dann das gibt einem alles wieder zurück und dann das lohnt sich.
Schön.
Ja, Christina, bei dir, du lebst dafür, das weiß ich. Wie ist es bei dir?
Das stimmt, ich brenne für die FSH. Ja, also sagen wir mal so, meine Woche ist auch sehr, sehr grün. Was ich vielleicht dazu sagen möchte, ist bei einem ehrenamtlichen Engagement bei der FSH, jeder gibt, so viel er kann und möchte.
Ja, schön.
Das heißt also, egal ob das jetzt die Tätigkeit ist, die ich habe im Landesvorstand Rheinland-Pfalz-Saarland oder meine Aufgaben im Social-Media-Team oder die Gruppenbetreuung, wenn ich dann mal nicht kann, weil die Fatigue mich mal wieder richtig in die Knie zwingt, dann ist das halt auch so. Wer versteht das besser als unsere Leute? Dann ist das einfach so. Und wenn wir halt mal keinen Beitrag bringen, dann bringen wir einfach keinen Beitrag. Weil wir sind alles Krebsbetroffene. Und da kriegen wir wirklich viel Verständnis. Und das heißt, da kann ich auch immer wieder auf meine eigene Gesundheit schauen.
Ja, ganz wichtig. Ja. Claudia, ich glaube, du wolltest noch was sagen. Du musst dich nicht melden. Das ist sehr süß.
Und das, was wir halt wirklich auch schulen, das ist Abgrenzung und Selbstfürsorge. Dass wir nicht jedes Problem zu unseren eigenen machen, das ist halt wirklich ein ganz großer Bestandteil, dem, wo man auch immer wieder sagen, wenn du nicht wirklich, wenn man merkt, es wird zu viel, dann muss man sich da rausziehen. Ne?
Absolut, ganz wichtig. Wie kann man euch unterstützen? Also sei es dann eben auch finanziell, aber vielleicht auch ja im Ehrenamt. Sucht
immer. Überall, also Moderatorinnen, Online-Moderatorinnen, egal ob bei den Leben mit Metastasen, jetzt glaube ich mal einfach für die Marion mitzusprechen, bei uns Onlinern, in den Vorortgruppen. Also manchmal will man ja auch einfach, dass sich an der Stelle, wo bis jetzt noch keine Gruppe war, sich was gründet. Und wenn man uns anspricht, werden wir weiterhelfen können.
Sehr schön.
Wir würden also auch bei einer Gruppengründung auf jeden Fall unterstützen, Kendra. Also da ist die FSH steht da wirklich sehr begleitend zur Seite.
Mhm.
Ja, hilft praktisch bei diesem ganzen Gründungsprozess, leitet damit an. Und seien es Formalitäten oder nachher auch Flyer, die irgendwo gestaltet werden müssen, wo es sagt, da begleiten wir die Leute. Also wenn jemand sagt, bei mir gibt's gar keine Gruppe, aber ich kenne welche, mit denen ich das gerne zusammen machen würde, dann ist das eine super, super Sache.
Ach, schön. Also für alle da draußen, die das hören, seid natürlich herzlich hier eingeladen, in jedem Fall zu unterstützen, sei es ehrenamtlich, aber natürlich auch finanziell. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ihr Lieben, wir kommen jetzt so langsam zum Ende hin, weil sonst können wir, glaube ich, auch noch 3 Tage quatschen. Und dann ist das ein bisschen lang, glaube ich. Ich würde gerne von jedem Einzelnen noch von euch wissen, was ist so der berührendste Moment in der FSH? Hätte ich euch vielleicht vorher fragen können.
Ich dir direkt sagen. Kann
ich beantworten.
Okay.
Ja. Also, wie schon gesagt, die auf diese Menschen mit Herz zu treffen, das hat die FSH für mich nicht zu einem Treffpunkt gemacht, sondern zu einem Ankerplatz. Und zwar ein Ankerplatz, wo Hoffnung gewachsen ist und echte Verbindung entstanden ist. Also, das ist mein emotionalster Moment.
Also, ich finde, es ist schon fast wie eine große Familie. Einmal unser Netzwerk alleine, es haben sich Freundschaften gebildet und auch in der FSH, wir fühlen uns als Männer da sehr wohl unter den ganzen Frauen. Ja, es ist immer wieder beim Bundeskongress oder bei Vorstandssitzungen, wo wir zusammenkommen. Ja, man fährt gerne hin, weil man viele Bekannte trifft und nette Menschen und es macht einfach immer Spaß.
Schön.
Für mich ist es wirklich das Thema Netzwerk. Also nicht nur das Netzwerk, was wir in den Online-Treffen haben, sondern auch, was wir unter den Moderatorinnen haben, was in den Online-Treffen auch die Frauen haben, die sich zum Teil dann auch außerhalb vernetzen und treffen und halt eben auch innerhalb der FSH das Netzwerk mit den Ortsgruppen und mit dem Social-Media-Team, also mit allen Gewerken, die wir hier haben, dass einfach das Thema Netzwerk ein großes Netzwerk ist.
So schön.
So, dann mache ich mal weiter. Ich habe direkt daran gedacht, obwohl wir ja eine Online-Selbsthilfegruppe sind, wir letztes Jahr haben wir ein kleines Vor-Ort-Treffen gemacht in Nürnberg und sind einen unserer ganz Jungen, der uns zu uns gefunden hat, 30-Jährigen, der nach langen Therapien seine Freundin heiraten wollte, haben wir überrascht und sind nach Nürnberg gereist, also die Annette, ich mit der Susanne, und haben ja einfach vorm Standesamt mit den grünen Schals und grünen Klamotten gestanden und erkannte uns ja nur online, erkannte uns ja nie in Natura. Und wir haben einfach dann, ja, ihn, also die Frau wusste Bescheid, wir hatten vorgewarnt und das war einfach sehr emotional und war schön. Also das, ja, einfach mal sich selbst drücken so zu können. Das war schön.
Claudia, bei dir?
Für mich war das der Moment in einem der Webinare, da saßen zusammen zu Hause, also die Ältere, die die Gruppe noch leitet und übergeben wollte an die Jüngere, aber auch schon hirnmetastasiert ist. Und die beiden schilderten irgendein Problem und machten dann auch zum Fazit, aber für die Frauen, für die, da tun wir das, die sind so dankbar und das, da geht einem wirklich dann das Herz auf, wenn man sagt, ja, das, das lohnt sich.
Schön, tausend Dank. Ich muss doch unbedingt wissen, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, grün steht ja für die Hoffnung, aber warum diese grünen Schals? Also wie seid ihr darauf gekommen?
Okay. Das ist auf jeden Fall
jetzt ein Erkennungszeichen.
Ja,
okay. Also hier ist kein Bild von den alten
festgelegt, Haaren. Aber die gab es halt schon, als ich kam. Und so grünen Schals ihren Ursprung haben und seit wann es die gibt, das kann ich tatsächlich aus meinem Erfahrungsschatz nicht beantworten. Also wenn da jemand anders was weiß.
Ich weiß halt nur die Logofarben grün und gelb. Also dieses helle Grün ist halt noch nicht so lange. Vorher war es ein dunkleres Grün, aber das hellere Grün, Apfelgrün, ist wohl viel schöner und frischer. Aber woher es kommt, wissen wir leider nicht. Da müssten wir nachfragen.
Kein Problem. Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Also ich wünsche mir, dass unser Netzwerk und die Frauenselbsthilfe lange bestehen und dass viele Menschen zu uns finden.
Schön.
Und ich wünsche mir, dass ja Selbsthilfe kein Trostpreis mehr ist, sondern zu einem echten Gamechanger wird.
Sehr schön.
Ich wünsche mir weiterhin Sichtbarkeit für unsere FSH und auch halt eben Sichtbarkeit der Metastasierten und dass halt eben viele auch zu uns finden und zu unseren Angeboten.
Sehr schön.
Ja, das kann ich ähnlich so sagen, also dass die einfach die Angebote weiter ausgebaut werden können. Und dass wir zum Beispiel angesprochen werden, wenn irgendwer einen Bedarf irgendwo sieht, den wir vielleicht noch erfüllen können. Da sind wir immer sehr gern bereit, neue Wege zu gehen.
Schön. Liebe Claudia, bei dir?
Ich wünsche mir, dass die Forschung immer weiter voranschreitet, dass wir irgendwann sagen können, das ist alles nur noch eine chronische Krankheit. Sie ist nicht mehr so bedrohlich, wie sie uns wirklich am Anfang niederschmettert. Ja, das und da beteiligen wir uns ja auch, ne, dass wir an an Studien teilnehmen, dass wir halt alle gut rauskommen.
So schön. Ja, ihr Lieben, ich danke euch so sehr, dass ihr da wart. Die letzten Worte gehören jetzt nur euch. Alles, was ihr jetzt hier gerne nochmal sagen wollt, den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtet, dürft ihr jetzt von Herzen tun. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Es war mir wirklich ein Fest. Ich freue mich immer wieder sehr, euch wiederzusehen. Macht genauso weiter, genauso bunt, genauso laut dann vor allem auch. Ich liebe euch und finde es fantastisch, was ihr macht. Und ja, so mein Herz, meine Stimme habt ihr so oder so.
Vielen lieben Dank, Kendra. Also das war eine ganz, ganz tolle Zeit jetzt mit dir. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Ich denke, das spreche ich im Namen aller. Ja, und ja, ihr alle da draußen, wenn ihr Lust habt, die FSH näher kennenzulernen, nehmt Kontakt zu uns auf über Social Media, schaut bei uns auf der Webseite vorbei, guckt, was ihr für Angebote für euch findet oder ob ihr euch engagieren möchtet oder was auch immer. Wir würden uns super freuen, wenn wir uns persönlich treffen und in Kontakt treten können und ja, vielleicht zusammen was ganz, ganz Großes aufbauen können.
Ja, ihr wundervollen Menschen da draußen, wenn das nicht ein fantastisches Interview war, dann weiß ich es aber auch nicht. 5 unterschiedliche Menschen, die hier sitzen, 5 unterschiedliche Herzen, die so viel Liebe hier reinbringen in die FSH. Also so habe ich Selbsthilfegruppe auch noch nie erlebt. Ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, wenn ich jetzt hier für alle sprechen darf. Von Herzen, schaut gerne bei der FSH vorbei. Und wenn auch du da draußen eine Diagnose bekommen hast, dann würde ich mir wünschen, dass du wirklich Kontakt aufnimmst zu der FSH. Sie sind überall, sie sind laut, sie sind bunt, sie haben so viel Herz, mit so viel Liebe, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen. Sie sind für jegliche Unterstützung natürlich auch dankbar, sei es auf Spenden oder eben auch ehrenamtliche Tätigkeiten, wo du dich sehr, sehr gerne hier einbringen kannst. Ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir fürs Dasein und freue mich sehr auf nächste Woche mit einer neuen Folge. Teil unbedingt diesen Podcast mit allen Menschen da draußen, die ihn gerne hören möchten. Und mit allen Angehörigen, die eben gerade jetzt auch genau in dieser Situation sind, dass eine ihrer Lieben eine Diagnose bekommen hat zum Thema Krebs. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine fantastische Woche, einen fantastischen Sommer. Ich bin raus und wir sehen uns nächste Woche und ciao.